Meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle herzlich begrüßen zu diesem Nachmittagsvortrag unter dem Titel Die Bibel absolut glaubwürdig. Wir beginnen diesen Vortrag mit der Frage, was sagt die Bibel eigentlich über sich selbst? Sagt sie, sie sei ein menschliches Buch oder sagt sie, sie sei Gottes Wort? Nicht wahr? Für einen Kritiker ist die Selbstaussage noch kein Beweis. Aber wenn jetzt die Bibel sagen würde, sie sei ein menschliches Buch, dann wäre die Frage eigentlich klar. Sie ist ein menschliches Buch. Aber es ist eben so, in 2. Timotheus 3, Vers 16 im Neuen Testament erklärt die Heilige Schrift selbst, alle Schrift ist von Gott inspiriert und nützlich zur Lehre. Ich muss kurz verdeutlichen, der Ausdruck die Schrift bezeichnete im Judentum ganz klar die verbindlichen Bücher des Alten Testaments. Und der Apostel Paulus verwendet hier diesen Ausdruck, die Schrift, aber er sagt da alle Schrift. Im Zusammenhang spricht er nämlich vom Alten Testament und dann auch von den neutestamentlichen Offenbarungen, die er selber und auch andere bekommen haben. Und dann sagt er eben hier, zusammenfassend in dem Kontext, alle Schrift ist von Gott inspiriert. Damit will er sagen, Altes und Neues Testament ist von Gott inspiriert. Wörtlich von Gott gehaucht. Das bedeutet, es ist Gottes direkte Rede an uns. So wie man spricht mit dem Hauch. Also die Bibel sagt von sich selber, beansprucht von sich selber, sie sei Gottes Wort. Aber, nicht wahr? Da stellt sich dann für manchen Kritiker die nächste Frage. Aber haben wir wirklich heute noch dieselbe Bibel, wie sie ursprünglich aufgeschrieben worden ist? Was nützt es, wenn man sagt, die Bibel sei Gottes Wort, aber wir haben ja gar nicht mehr die gleiche Bibel? Und so fragen sich viele Leute, ja, wie steht es eigentlich mit der Überlieferung der Bibel? Die Bibel wurde ja immer wieder abgeschrieben, über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Und die Abschreiber haben doch Fehler gemacht. Wie kann man dann noch sagen, wir hätten noch die ursprüngliche Bibel? Wir schauen das genauer an, und zwar fürs Alte und Neue Testament gesondert. Ich habe heute Morgen schon erklärt im Vortrag, das Neue Testament wurde auf Griechisch verfasst. Und zwar wurde das Neue Testament, 27 Bücher umfasst es, geschrieben zwischen 30 und noch genauer 32 und 98 nach Christus. Heute besitzen wir immer noch 5.860 Handschriften vom Neuen Testament. Wenn ich sage Handschriften, das können kleine, kurze Fragmente sein, bis hin zu ungefähr dem ganzen Neuen Testament und alles dazwischen. Aber diese Menge, 5.860 Handschriften, das ist grandios. Sie müssen das in Beziehung setzen zu anderen Schriften aus der Antike. Wenn man zum Beispiel Cicero oder Caesar, lateinische Schriftsteller, nimmt oder Aristoteles und so weiter, da muss man froh sein, wenn man von einem Werk, sagen wir, 10 Handschriften hat. Dann steht es schon sehr gut. Aber im Neuen Testament haben wir 5.860 Handschriften heute verfügbar, auf Griechisch. Und hinzu kommen noch etwa 20.000 Handschriften der alten Übersetzungen. Denn das Neue Testament wurde sehr früh auf Lateinisch übersetzt, auf Syrisch, Koptisch und so weiter. Und da haben wir also noch zusätzlich etwa 20.000 Manuskripte. Das ist grandios, das ist einzigartig. Und das bedeutet, wir haben in all diesen Handschriften zusammen den originalen Text. Ja, machen wir ein Beispiel. Wir nehmen das Johannesevangelium, das eingangs besonders erwähnt wurde, und stellen fest, wir nehmen aus dieser Fülle, sagen wir mal 100 Johannesevangelien. Und wir stellen fest, unter diesen 100, eine Handschrift weicht da in einem Vers ab und hat ein zusätzliches Wort drin. Aber alle 99 anderen Handschriften sind völlig übereinstimmend. Dann wird natürlich klar, das ist offensichtlich ein Abschreibefehler. Und solche Abschreibefehler sind tatsächlich geschehen. Das ist ganz normal. Geschieht uns ja auch. Aber weil wir eine solche Fülle von Handschriften haben, können wir die so beiziehen und können eben Schreibfehler offensichtlich und klar machen. Also, wir können fürs Neue Testament sagen, wir haben noch die gleiche Bibel, wie sie ursprünglich aufgeschrieben worden ist. Und es kommt hinzu, wir haben Handschriften aus allen Jahrhunderten. Also von gewissen wird sogar von einigen Gelehrten behauptet, die sind aus dem ersten Jahrhundert. Hier auf dem Bild sehen Sie den P47. Und es gibt Gelehrte, die bringen starke Argumente dafür vor, dass diese Handschrift, übrigens eine Sammlung der Paulusbriefe, 80% noch erhalten, aus dem ersten Jahrhundert stammt. Aber da wird die Forschung und die Diskussion noch weitergehen. Und dann, völlig undiskutiert, aus dem zweiten Jahrhundert, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten und so bis ins 16. Jahrhundert. Und das war die Zeit, in der die Gutenberg-Druckerpresse begann, ihre große Bedeutung zu haben. Man konnte griechische Neutestamente drucken, musste sie nicht mehr abschreiben. Aber wir haben also aus allen Jahrhunderten Handschriften. Wenn jetzt jemand käme, sagen wir ein Muslim, der sagt, die Christen haben das Neue Testament verfälscht und abgeändert. Dann muss man fragen, ja gut, das steht so im Koran aus dem 7. Jahrhundert. Aber wann haben die Christen das Neue Testament abgeändert? Im 7. Jahrhundert, in der Zeit von Muhammad. Ja gut, wir haben auch Handschriften aus dem 6. Jahrhundert. Und aus dem 5., aus dem 4., aus dem 3., aus dem 2. Und wir haben natürlich auch Handschriften nach der Zeit von Muhammad. 8. Jahrhundert, 9. Jahrhundert, 10. Jahrhundert, 11. Jahrhundert. Und wir können zeigen, das ist dieselbe Bibel. Vor Muhammad und nach Muhammad. Also, wir können nachweisen, das Neue Testament wurde nie geändert und verfälscht. Es gab Abschreibefehler. Aber die können wir aufdecken durch die Fülle von Handschriften. Aber es blieb dasselbe Neue Testament. Also hier ist offensichtlich, der Irrtum liegt im Koran. Der sagt, die Christen hätten die Bibel verändert. Aber wir können nachweisen, das Neue Testament wurde nicht verändert. Das ist natürlich eine schwere, schwere Last. Aber das ist nicht unser Thema. Wir gehen jetzt zum Alten Testament. Ich habe heute Morgen erklärt, das Alte Testament wurde ursprünglich auf Hebräisch aufgeschrieben und gewisse Abschnitte auf Aramäisch. Buch Ezra, Buch Daniel und ein Vers übrigens im Buch Jeremia, Jeremia 10. Den mussten die Juden auswendig lernen, um ihn dann in der Gefangenschaft in Babylon, wo Aramäisch Weltsprache war, rezitieren zu können, noch bevor sie Aramäisch gelernt hatten. Also, das Alte Testament auf Hebräisch und Aramäisch. Und es gibt nun tausende von Handschriften aus dem Mittelalter auf Hebräisch. Diese Handschrift nennt man der massoretische Text, weil die Rabbiner im Mittelalter die Handschriften abschrieben, die hat man Masoreten genannt. Das kommt von Masora, Überlieferung. Das waren die Überlieferer. Und die hatten besondere Methoden angewendet. Die haben Wörter ausgezählt und Wortverbindungen und dann auch Buchstaben. Die wussten zum Beispiel, der Buchstabe Aleph kommt so und so viel mal vor in den 5 Büchern Mose. Und das machte es ihnen möglich, in der Abschrift wieder nachzuzählen. Und weh, man hatte ein Aleph zu viel. Das war zu viel. Dann musste man nämlich auf die Suche gehen, um das Manuskript zu korrigieren. Und die Anzahl von Bet, Gimel, Dalet, von allen Buchstaben wusste man. Und konnte das also wieder überprüfen. Es war dann so, damit eine Handschrift in der Synagoge zur Vorlesung verwendet werden konnte, durfte sie nicht mehr als 3 Korrekturen haben. Bei mehr Korrekturen, dann war das noch gut für die Schule. Aber nicht für die Synagoge. Und man sieht, mit diesen Methoden haben die perfekt kopiert. Also absolut fantastisch. Ich sage das manchmal jungen Leuten, also die in die Volksschule gehen, wenn ihr einen Text kopieren müsst von der Wandtafel, zählt die Buchstaben aus und die Wörter an der Tafel und dann in eurem Heft. Und ich kann euch garantieren, wenn ein Buchstabe zu viel im Heft ist, dann gibt's irgendwo einen Fehler. Dann könnt ihr suchen. So haben die kopiert, das ist das Prinzip des Computers. Der zählt ja auch alle Anschläge, alle Wörter aus, ja? Und so kann man ähnliche Files miteinander vergleichen und zurückverfolgen. Sie kennen das. Aber die Kritiker haben bis 1947 an dieser Stelle gesagt, ja, das ist ja schön. Die Masoreten haben im Mittelalter eine gute Arbeit geleistet. Aber niemand kann uns sagen, ob vor dem Mittelalter auch so gut abgeschrieben wurde. Gut, da konnte man sagen, doch, das muss so sein. Denn schon in der antiken rabbinischen Literatur heißt es, an einen Abschreiber gerichtet, nimm dich in Acht. Wenn du einen Buchstaben veränderst, bist du ein Zerstörer der Welt. Also das zeigt, auch vor dem Mittelalter war das im Judentum selbstverständlich. Es geht um den einzelnen Buchstaben. Man muss den Text perfekt abschreiben. Aber eben in der Mangelung von Handschriften konnte man dann nicht viel mehr weiter beweisen. Aber dann kam die Entdeckung der Schriftrollen von Qumran. Sie wissen, ab 1947. Ein Beduinenjunge namens Muhammad Edwif, Muhammad der Wolf, hat als Teenager die erste Höhle von Qumran entdeckt, mit den ersten Rollen. Und dann ging man auf die Suche und da kam Höhle 2, Höhle 3 bis Höhle 11. Und man hat Tausende von Fragmenten gefunden von biblischen und außerbiblischen Schriften. Tausende Fragmente von biblischen Schriften, die zu 800 Rollen gehörten. Das konnte also sein von ganz kleinen Fragmenten bis hin, sagen wir, zu einer ganzen Jesaja-Rolle. Gerade in der Höhle 1 wurde ja die vollständige Jesaja-Rolle aus dem 2. Jahrhundert vor Christus gefunden. Fantastisch. Alles drin. Alle Kapitel von Jesaja drin. Und übrigens, gerade in Jesaja gibt es ganz besonders viele Prophezeiungen auf Jesus Christus hin. Sind alle drin. Also ganz grandios. Und diese Handschriften von Qumran, die stammen aus dem 3. Jahrhundert vor Christus und die jüngsten nicht später als 68 nach Christus. Plötzlich hat man nun Handschriften bis zu 1000 Jahre älter, als was man bis anhin aus dem Mittelalter hatte. Oder sogar über 1000 Jahre älter. Grandios. Und jetzt konnte man vergleichen. Und was kam raus? Denselben masoretischen Text aus dem Mittelalter findet man auch unter den Handschriften von Qumran. Als Wissenschaftler spricht man hier von dem sogenannten proto-masoretischen Text. Proto heißt einfach vor. Ja, könnte man auf Normaldeutsch sagen. Der vormasoretische Text, das heißt, der masoretische Text aus dem Mittelalter, aber einfach viel älter. Damit war belegt. Natürlich haben die schon im Altertum so genau abgeschrieben. Und eigentlich wussten wir das ja, denn die rabbinische Literatur macht das ja deutlich. Man darf keinen Buchstaben ändern. Übrigens, manche Leute heute finden das ein bisschen übertrieben, dass man so auf dem Buchstaben herumreitet. Finden das ist doch irgendwie tödlich, wenn es da nur um den Buchstaben geht. Aber schauen Sie mal, die einzelnen Buchstaben sind wirklich ganz wichtig. Sie können mal einen Test machen zu Hause an Ihrem Computer. Und damit beantworten wir die Frage, wenn jemand sagt, es ist doch nicht so wichtig, was der Buchstabe angeht. Wichtig ist ja einfach der Inhalt. Aber schauen Sie, Sie setzen einen Text auf den Bildschirm und Sie wissen, was der Inhalt ist, ja? Das ist wichtig, genau. Aber jetzt machen Sie mal alles so ein bisschen dunkel, ja? Paste, ja? Und dann machen Sie alle Buchstaben weg mit Delete, ja? Und dann schauen Sie, wie viel vom Inhalt noch bleibt. Wenn die Buchstaben weg sind, ist der Inhalt auch weg. Ganz einfach, weil die Buchstaben sind die Träger des Inhalts. Also man kann die Buchstaben nicht verachten. Die sind so wichtig, denn sie tragen den Inhalt. Und wenn die Buchstaben weg sind, ist der Inhalt auch weg. Und darum war im Judentum ebenso wichtig, dass man keinen einzigen Buchstaben verliert, weil man sonst den Inhalt auch verlieren würde. Nun ist es aber so, in Qumran findet man verschiedene Texttypen. Man findet da nicht nur den masoretischen Text, sondern findet auch Handschriften, die entsprechen den 5 Büchern Mose, wie sie die Samaritaner haben, auf dem Garizim. Die Samariter oder Samaritaner, die sind ja heute noch auf dem Berg Garizim, ein vom Aussterben bedrohtes Volk. Es gibt noch etwa 750, das hätte ich fast gesagt, Exemplare, aber es sind ja Menschen. 750 Samaritaner, die Hälfte wohnt auf dem Berg Garizim, oberhalb von Nablus, und der andere Teil wohnt in Cholon, südlich von Tel Aviv. Und noch heute, am Passafest, das auf dem Garizim gefeiert wird, kommen alle Samaritaner zusammen und die feiern Passa. So wie es in den 5 Büchern Mose steht, wie es in ihren samaritanischen 5 Büchern Mose steht. Und die haben ein bisschen Unterschiede. Übrigens, die haben den Text sogar gefälscht. Die haben bei den 10 Geboten ein Gebot eingefügt, man müsse Gott anbeten auf dem Berg Garizim. Weil sie gegen die Auffassung sind, man müsse anbeten in Jerusalem, wie die Juden, ja? Haben sie noch ein Gebot angefügt. Also die waren nicht ganz so skrupelbehaftet wie die Juden, ja? Da konnte man mehr als einen Buchstaben ändern, wenn es sein musste. Aber eben diesen typischen samaritanischen Text findet man auch in Qumran. Und noch mehr. Man findet zum Beispiel auch den typischen Text der Septuaginta-Übersetzung. Die Septuaginta ist ja die älteste Bibelübersetzung, die es gibt auf Griechisch, 3. Jahrhundert vor Christus, in Ägypten, in Alexandria hergestellt. Ich habe schon heute Morgen davon gesprochen. Und diese Übersetzung hat gewisse Abweichungen. Und das findet man auch in Qumran. Also verschiedene Texttypen. Und nun ist es so, kritische, liberale Gelehrte heute, die sagen, ja, also den masoretischen Text, den gab es schon vor dem Mittelalter. Ja, das kann jetzt niemand mehr leugnen. Aber die sagen heute, aber wir müssen bedenken, es gibt verschiedene Texttypen. Es gibt den samaritanischen, den Septuaginta-Typ, den masoretischen Typ und auch Mischtexte, ja. Man findet das alles und darum können wir nicht sagen, was ist jetzt der ursprüngliche Text. Was sagen wir da? Nun, Qumran hat Hunger gemacht. Hunger nach mehr. Und so hat man begonnen, systematisch Höhlen in der judäischen Wüste. Qumran liegt am Nordende des Toten Meeres in der judäischen Wüste. Aber die judäische Wüste ist noch viel größer und da gibt es sehr viele Höhlen. Und da hat man systematisch Höhlen abgesucht und man hat im Wadi Murabba'at, ein Wadi, ein Tal, das beginnt bei dem Herodion, der Nähe von Bethlehem, und führt dann weiter bis ins Tote Meer runter. Und in diesem Wadi hat man auch Handschriften entdeckt. Im Wadi Murabba'at. Aber diese Handschriften, die gehörten einer anderen Gruppe von Juden, nicht den Leuten von Qumran. Und ganz kurz erklären, die Leute von Qumran, das waren Juden, die ab dem 2. Jahrhundert vor Christus Mühe hatten mit dem Tempel in Jerusalem. Denn ab dieser Zeit gab es illegale Hohenpriester. Und die sagten, wir können da nicht mehr mitmachen. Wir sondern uns vom Tempel in Jerusalem ab. Und die gingen in die Wüste, haben dort eine Siedlung gegründet, dort die Bibel studiert, und die haben einfach all die Handschriften, die sie bekommen konnten, haben sie gesammelt. Ob das jetzt samaritanischer Typ war oder Septuaginta-Typ oder masoretischer Text, war gleich. Das, was sie haben konnten, das haben sie gesammelt und mitgenommen. Aber hier im Wadi Murabba'at, da hat man Handschriften gefunden von Juden, die sich vom Tempel nicht abgesondert hatten. Die also zum offiziellen Judentum weiterhin gehörten. Die auch weiterhin den Zugang zum Tempel hatten. Und ich werde Ihnen gleich erklären, warum das sehr, sehr wichtig ist in dieser Frage, der Zugang zum Tempel. Auf jeden Fall, diese Texte entsprechen dem masoretischen Text. Und zwar hat man hier eine ganze Reihe von Fragmenten gefunden der 5 Bücher Mose, der Tora. Und die stammen aus der Zeit bis 66 nach Christus. Und wissen Sie was? Die stimmen überein in jedem Buchstaben mit dem Text aus dem Mittelalter. Keine einzige Abweichung. Nicht mal in der Rechtschreibung. Obwohl ja, die Rechtschreibung, die hat sich ja ständig geändert. Das ist nicht nur so im Deutschen, das ist auch im Hebräischen so. Man kann sogar über die Rechtschreibung ermitteln, wie alt etwa ein Text ist. Ja? Also wenn Sie mir einen Text geben würden aus dem 2. Jahrhundert, aber ich wüsste nicht, aus welcher Zeit das ist, könnte ich Ihnen sagen, das muss etwa 2. Jahrhundert sein. Und Sie fragen, ja, aber könnte das nicht 5. Jahrhundert vor Christus sein? Nein, unmöglich. Nein, nein. Diese Orthographie, das gibt es nicht im 5. Jahrhundert vor Christus. Das ist 2. Jahrhundert. Oder sogar noch später. Also man kann das so sehen, aber im Wadi Murabba'at genau die gleiche Rechtschreibung wie im Mittelalter. Und warum genau gleich? Nun, ich werde Ihnen zeigen, die allerbesten Handschriften wurden im Judentum aufbewahrt im Tempel. Das habe ich im Vortrag heute Morgen schon weiter ausgeführt, dass dort nach Haggai 2 das Wort Gottes in der Mitte des Volkes Israel im Tempel aufbewahrt wurde. Und darum, wenn man, sagen wir in der Synagoge von Nazareth, Zweifel hatte, ob die Torarolle genau abgeschrieben ist, hatte man die Möglichkeit, die Rolle mitzunehmen auf den Tempelplatz und mit den besten Rollen dort zu vergleichen. Das war der Standard. Und dieser Standard war eben der masoretische Text. Und jetzt verstehen Sie, im Wadi Murabba'at, oder auf Hebräisch sagen wir Darga, Nachal Darga, dort findet man eben Handschriften aus dem offiziellen Judentum, und das ist masoretischer Text. Jetzt merken Sie, wo der richtige Text zu finden ist. Im Tempel in Jerusalem. Und Texte, die eben weit von Jerusalem entfernt waren, die konnten dann abweichen. Wie der Text der Samaritaner. Die Samaritaner wollten gar nichts zu tun haben mit dem Tempel in Jerusalem. Die sagten, auf dem Gerizim muss man Gott anbeten, nicht in Jerusalem. Und die Juden aus Ägypten, die Septuaginta übersetzt haben, ja, wissen Sie, heute ist Ägypten nicht so weit von Israel entfernt. Es ist nur die Sinai-Wüste dazwischen. Aber im Altertum war das viel weiter weg. Ich meine, nicht objektiv, sondern subjektiv. Da musste man durch diese sehr, sehr gefährliche Wüste Sinai gehen, um nach Ägypten zu gelangen. Darum, diese Länder waren nicht einfach so Nachbarländer, sondern durch eine gefährliche Wüste getrennt. Ja, ich habe noch einen ehemaligen Drusen gekannt, der ging in der Zeit des Zweiten Weltkrieges mit seinen Kollegen durch die Sinai-Wüste nach Ägypten. Der wollte über Nordafrika dann rüber nach Spanien zu Fuß, um dann sein finanzielles Glück zu machen in Europa, ja? Und der ging also durch die Wüste Sinai und seine Kollegen sind alle umgekommen. Der Nofel kam allein in Ägypten an und dann haben die Alliierten ihm gesagt, ja, du kannst nicht weitergehen. Es ist Weltkrieg. Ja, die Geschichte geht dann weiter, aber das ist jetzt nicht unsere Geschichte. Er hat dann den Umweg gemacht über Schwarzafrika. Aber eben, um zu sagen, die Handschriften in Ägypten, weit weg vom Tempel, die konnten eben abweichen von dem besten Text in Jerusalem. Nun hat man auch weitere Funde gemacht im Nachal Arugot. Viele von Ihnen waren vielleicht schon in der Oase Ein Gedi, im Toten Meer, ja? Und das Nachbartal ist das Wadi, das Nachal Arugot. Und dort hat man auch Handschriften gefunden und masoretischer Text von Juden aus dem offiziellen Judentum, auch aus der Antike. Und weiter hat man auch Texte gefunden auf Masada. Das war ja die letzte Widerstandsfestung, nachdem die Römer im Jahr 70 schon Jerusalem, die Hauptstadt der Juden, zerstört hatten. Die hatten dann noch bis 73 ausgeharrt auf Masada. Und auch da findet man den masoretischen Text. Und das macht also deutlich, der eigentliche Text, der verbindliche Text, der ursprüngliche Text, das war der masoretische Text, der Text im Tempel. Und Sie sehen, es ist dem Judentum möglich gewesen, trotz der Zerstörung des Tempels im Jahr 70, diesen Text zu retten. Und er wurde übers Mittelalter durch die Masoreten uns weitergegeben bis ins 21. Jahrhundert. Und es ist ganz normal, Bibelübersetzungen, wenn es um das Alte Testament geht, die werden gemacht aufgrund des masoretischen Textes. Das ist der allerbeste Text, das ist der ursprüngliche Text. Ja, jetzt sind wir so weit, dass wir sagen können, die Bibel sagt, sie ist Gottes Wort. Und man kann zeigen, das Alte und das Neue Testament, das wir heute haben, entspricht dem, was ursprünglich aufgeschrieben wurde. Aber, sagt ein moderner Mensch heute, ich kann damit trotzdem nichts anfangen. Die moderne Wissenschaft hat ja die Bibel schon längst widerlegt. Das kann ja gar nicht Gottes Wort sein. Die Bibel ist doch im Widerspruch zur modernen Wissenschaft. Nun, wenn das jemand so sagt, dann könnte man so reagieren. Ja, was verstehst du unter Wissenschaft? Wissenschaft, was ist das? Wie könnte man einem 12-jährigen Jungen oder einem 12-jährigen Mädchen einfach erklären, was Wissenschaft ist? Ich würde das so machen. Ich vergleiche Wissenschaft mit einem Haus, das ein Erdgeschoss und einen ersten Stock besitzt. Im Erdgeschoss, da haben wir den Bereich der Beobachtung. Weil in der Wissenschaft ist es wichtig, man beobachtet. Und man macht Funde. Und man führt Experimente durch. Und ganz wichtig, bei den Experimenten ist es wichtig, dass man das nicht nur einmal macht, sondern immer wieder, dann genau misst. Und dann sieht man, was herauskommt. Und wenn ein Ergebnis tausendmal immer genau gleich ist, dann kann man schon die Vermutung haben, dass da eine Gesetzmäßigkeit dahinter steckt. Ja? Also das ist der Bereich der Beobachtung. Und das ist ganz wichtig in der Naturwissenschaft. Da geht es um Dinge, die man im Experiment beliebig oft wiederholen kann. Durch direkte Beobachtung ermitteln kann. Aber natürlich, wenn das Wissenschaft wäre, das allein, dann wäre das ziemlich langweilig. All diese vielen Daten, die man da im Erdgeschoss sammelt, die sollte man doch auch in einen größeren Zusammenhang stellen und sich darüber Gedanken machen, was bedeutet das? Welche Konsequenzen hat das? Und so weiter. Und dazu brauchen wir, meine Damen und Herren, den ersten Stock. Da gehen wir hoch und da machen wir die Interpretation der Beobachtung. Aber aufgepasst, im ersten Stock passiert etwas Wichtiges. Da kann man Schlussfolgerungen anstellen, da kann man aber auch spekulieren. Wenn das so ist, dann könnte das so sein, aber es könnte auch so sein. Und hier im ersten Stock bringt man auch die eigene Weltanschauung hinein. Wenn jemand Atheist ist und von vornherein sagt, es gibt keinen Gott, dann wird er eben interpretieren im Rahmen dieser Vorstellung, es gibt absolut keinen Gott. Ja? Wenn einer Materialist ist, das ist die Behauptung, es gibt letztlich nur Materie. Es gibt nicht Geist. Das gibt es nicht. Es gibt nur Materie. Ja, dann wird er alles eben so erklären, ausgehend davon, alles ist Materie. Aber sehen Sie, das ist Philosophie. Aber das kommt hier alles rein. Also im ersten Stock kommt die Weltanschauung mit hinein und jetzt passiert's. Da muss es zwischen erstem Stock und Bibel auch Widersprüche geben. Ist ja logisch. Wenn ein Atheist ist, sagt, es gibt keinen Gott. Die Bibel beginnt ja schon im ersten Vers mit: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Ja, da kommt Gott schon vor. Das ist ja klar, da muss es ja Widersprüche geben. Aber ich kann Ihnen folgende fixe Behauptung mal hinstellen. Zwischen Bibel und Erdgeschoss gibt es keinen Konflikt. Oder zeigen Sie mir aus der direkt beobachtbaren Wissenschaft, Chemie, Physik und so weiter, wo wir da ein Problem haben mit der Bibel. Kein Problem. Aber zwischen erstem Stock und Bibel, da gibt es Konflikte. Das war jetzt ein bisschen theoretisch. Machen wir das mal praktisch. Wir gehen in den Bereich der Biologie und zwar in die vergleichende Anatomie. Da betrachtet man den Bauplan der Lebewesen. Zum Beispiel Bauplan, wie ist ein Affe aufgebaut? Und man kann sehen, da gibt es Ähnlichkeit mit Vögeln. Ja? Ja. Vögel haben auch zwei Beine. Aber die haben Flügel. Nur, die Flügel haben eine Entsprechung zu den Armen beim Affen. Das ist schon eine Parallele, nicht wahr? Und dann so ein bisschen über den Armen, weiter oben, haben die Vögel einen Kopf und Affen haben auch einen Kopf. Also da gibt es manche Übereinstimmungen im Bauplan, nicht wahr? Und nun, vergleicht man Affen mit Menschen. Verblüffend, diese Ähnlichkeit, ja? Und man kann sogar noch weitergehen. Müssen Sie mal im Zoo so beobachten, die Leute davor und die hinten. Erstaunlich, diese Übereinstimmungen, die man sogar da sehen kann. Sogar im Verhalten. So, das ist nun Erdgeschoss. Da waren wir jetzt beim Beobachten. Und das können wir bei jedem Zoobesuch nochmals wiederholen. Und wieder erstaunlich ähnlich. Ja? Aber jetzt gehen wir in den ersten Stock und fragen uns, was bedeutet das, dass Affen und Menschen so viel Ähnlichkeiten aufweisen? Nun, ein Evolutionist sagt im ersten Stock, das ist völlig klar. Ähnlichkeit beweist eine gemeinsame Abstammung. Mein Biologielehrer, ein würdiger alter Mann, Doktor der Biologie, der hat uns wirklich gesagt, die vergleichende Anatomie ist ein Beweis für Evolution. Aber es war falsch. Man kann Doktor sein und sich trotzdem irren. Ja? Das ist ja normal, das haben wir ja gewusst. Aber das war ja auch in diesem Fall so. Denn natürlich, man könnte sagen, Ähnlichkeit kann ein Hinweis sein auf gemeinsame Abstammung. Wenn man Enkel vergleicht mit den Großeltern, erstaunlich. Ähnlichkeiten. Die haben vielleicht keinen Bart wie Opa, aber doch viele, viele Übereinstimmungen und sogar im Verhalten, ja? Aber vergleichen wir mal verschiedene Automarken. Ferrari mit Opel und so weiter. Hyundai. So viele Übereinstimmungen. Aber nie, in diesem Zusammenhang kommt das Thema gar nicht auf, gemeinsame Abstammung. Sondern da ist für alle klar, Ähnlichkeit weist hin auf einen gemeinsamen Ingenieurplan, ja? Und darum kann man die Ähnlichkeit von Lebewesen, kann man erklären, theoretisch durch gemeinsame Abstammung, aber es wäre auch möglich zu denken, da ist ein gemeinsamer Grundbauplan dahinter. Der Schöpfer hatte einen Grundbauplan und den hat er variiert. Und das ist übrigens etwas ganz Grundlegendes auch in der Kunst. Man hat in der Kunst eine Grundidee, zum Beispiel Bach überlegt sich, das ist die Grundidee. Und jetzt, was mache ich mit diesem? Abwandeln. Und so weiter. Ich will ja nicht Bach spielen jetzt. Danke. Aber eben eine Grundidee und die wird abgewandelt. Und das hat zu tun mit Intelligenz. Ja, und Fantasie. Und das gefällt uns Menschen. Das Abwandeln eines Grundprinzips. Ja, also, das Problem ist nicht im Erdgeschoss, sondern das Problem ist im ersten Stock. Gehen wir mal in die Geologie, in die Erdkunde. Es ist eine Beobachtung im Erdgeschoss. Weltweit gibt es Erdschichten. Überall, nicht nur bei uns in den Alpen, gibt es diese klar sichtbaren verschiedenen Schichten, sondern das ist auch so in Mexiko, das ist auch so in China, in Indien, in Australien, Neuseeland, in Südafrika. Überall haben wir Erdschichten. Weltweit. Und was auch noch eine Tatsache ist, weltweit gibt es Fossilien. Versteinerte Lebewesen. Pflanzen, Tiere und sogar Menschen. Und zwar nicht nur Millionen von Fossilien, sondern Milliarden von Fossilien. Weltweit. Das ist eine Beobachtung im Erdgeschoss. Alle sind sich hier einig. Jetzt gehen wir in den ersten Stock und denken darüber nach, wie sind die entstanden? Ein Evolutionist sagt, das ist wunderbar, diese Erdschichten, die sind allmählich so Millimeter um Millimeter, Zentimeter um Zentimeter entstanden im Lauf von Millionen von Jahren. Und da haben wir gewissermaßen dokumentiert den langsamen Ablauf der Evolution von den ältesten Schichten bis zu den jüngsten Schichten. Und all die Fossilien darin sind quasi dokumentiert aus verschiedensten Zeiten entlang dieser Entwicklung der Erdschichten. Ein Wissenschaftler, der Christ ist, kann an dieser Stelle sagen, nein, wir erklären die Erdschichten anders. Die Bibel spricht von einer weltweiten Sintflut, bei der durch katastrophische Verschüttung eben solche Erdschichten entstehen mussten. Und zwar weltweit. Und eben auch voller Fossilien. Ja, jetzt ist die Frage, wer hat recht? Nun, grundsätzlich, versteinerte Lebewesen, Fossilien. Wie entstehen die? Ganz idealerweise entstehen die so. In fließendem Wasser, im Schlamm, wird ein Lebewesen verschüttet, luftdicht abgeschnitten, und wenn die chemische Zusammensetzung des Schlammes stimmt, kann daraus eine Versteinerung entstehen. Aber normalerweise entsteht keine Versteinerung. Nicht wahr? Wenn im Wald ein Hirsch stirbt oder ein Reh, dann liegt das tote Tier da am Boden und dann kommen gewisse Tiere, die lieben verdorbenes Fleisch, essen sich da gütlich. Und dann gibt es Bakterien, die sind spezialisiert auf Abbau. Und so geht das. Und der Tag kommt, wo man an der gleichen Stelle, wo der Hirsch gelegen hat, nichts mehr findet. Alles weg. Entsorgt. Das ist natürliches Recycling, ja? Also normalerweise entsteht kein Fossil. Sondern es braucht schon mindestens eine Mini-Katastrophe. Und nun ist die Frage, ja, aber geht das nicht sehr, sehr lange, bis man eine Versteinerung hat? Millionen von Jahren? Nein. Man hat zum Beispiel in den USA einen versteinerten Fuß eines Cowboys gefunden. Noch der Fuß, der versteinerte Fuß im Stiefel drin. Und es gibt Leute, die haben so eine Ahnung über Cowboy-Stiefel-Mode. Und die konnten sagen, das ist so typisch 1950. So sind die Cowboys rumgelaufen damals. Heute nicht mehr. Ja, und dann hat also dieser Cowboy eine lokale Katastrophe erlebt, wurde verschüttet und die Zusammensetzung stimmte chemisch. Und jetzt haben wir einen versteinerten Cowboy-Fuß. Also das kann ziemlich, würde ich sagen, ruckzuck, zack, zack gehen, dass ein Fossil entsteht. Und nun die Tatsache, dass wir weltweit diese Erdschichten haben und weltweit nicht nur Millionen, sondern Milliarden von Fossilien in all diesen Sedimentschichten, das ist eigentlich eine wunderbare Dokumentation einer weltweiten Sintflut und ihrer Folgekatastrophen. Es ist so, wir erklären durch die Sintflut die Schichten bis zum Tertiär und dann die weiteren Schichten durch die Nachfolgekatastrophen. Die Sintflut kam nicht einfach von einem Tag auf den anderen zur Ruhe, sondern das ging noch Jahrhunderte weiter. Und so erklärt man die weiteren Schichten durch die Nachfolgekatastrophen. Ja, Sie sehen, der Konflikt ist nicht im Erdgeschoss, sondern im ersten Stock. Noch ein Beispiel gefällig. Jetzt würde ein Evolutionist sagen, ja, aber so einfach geht das jetzt auch wieder nicht. Wir haben nämlich moderne Methoden, Messmethoden, wie man Gestein datieren kann. Und wir können nachweisen, dass das Milliarden und Millionen von Jahren waren, in denen all diese geologischen Erscheinungen gebildet wurden. Ja, diese radioaktiven oder radiometrischen Datierungsmethoden gibt es. Eine ganze Reihe. Und ich muss hier noch erklären, das geht so. Niemand behauptet, man könne Lava, flüssige Lava im Erdinnern datieren. Mit diesen Methoden. Sondern bei dieser Datierung geht es darum, dass ab dem Moment, wo flüssige Lava aus dem Erdinnern erstarrt, ab diesem Moment wird gemessen. Und mit gewissen Methoden, Langzeituhren, sagt man, kann man eben ermitteln, diese ältesten Gesteine auf der Erde müssen bis zu 4,7 Milliarden Jahre alt sein. Was machen wir jetzt damit? Nun, ganz schlaue Leute haben sich Folgendes gesagt. Wir können ja nicht mehr zurückgehen, 4,7 Milliarden Jahre in die Vergangenheit, um nachzuschauen, ob das und das Gestein, sogenanntes Urgestein, so gebildet wurde. Geht nicht. Aber was können wir?
Wir können die gleichen Methoden benutzen für Gestein, das in unserer Zeit entstanden ist.
Zum Beispiel bei einem Ausbruch auf Neuseeland 1954. Ja, da wird regelmäßig wieder neues Gestein gebildet. Hat man so gemacht, hat Proben genommen von verschiedenen Vulkanen, wo man genau wusste, wann das Gestein gebildet wurde. Und hat das an renommierte Labors gegeben zum Messen. Er hat nichts gesagt über die weiteren Details. Und dann kam der Bericht. Das Gestein ist so und so viel 100 Millionen Jahre alt und das Gestein bis zu 2,8 Milliarden Jahre. Aber es war von 1954. Mount Ngaruhoe, Neuseeland. Ja, verstehen Sie jetzt, wenn man ein Problem haben kann mit diesen Methoden? Ja, wenn es solche Datierungen gibt mit Gestein, das nur 4 Jahre älter ist als ich, also ich sehe ja nicht ungefähr so wie 2,8 Milliarden aus, nicht wahr? Also dann kann man doch verstehen, wenn man da an dieser Methode Zweifel hat. Ich habe mal eine Diskussion gehabt mit einem Evolutionisten in Frankreich und ich habe ihm das dann gesagt. Und wissen Sie, was der mir sagte? Ich sage das, damit Sie auch gleich wissen, was würde dann jetzt ein Spezialist sagen, wenn Sie sowas behaupten? Also ich sage Ihnen, was geschehen ist. Der hat mir gesagt, ja, das darf man natürlich nicht machen. Diese Methoden sind nur für altes Gestein zulässig, nicht für neues Gestein. Warum lachen Sie? Ja gut, der hat erst gelacht, als ich ihm gesagt habe, ja und wieso weißt du denn, dass dieses Gestein alt ist? Und dann hat er sich ertappt gefühlt. Ja, aber man kann ja freundlich sein, weiterhin. Ja, aber man muss wirklich auf den Zahn fühlen. Man darf nicht einfach alles glauben. Und eigentlich ist ihr das klar, dass das Ganze Riesenprobleme hat. Denn mathematisch gesehen sind das Gleichungssysteme. Sie wissen wahrscheinlich alle, was Gleichungen sind, ja? X und Y gleich und dann ein Ergebnis, das ist eine Gleichung, ja? Aber hier handelt es sich mathematisch jeweils um Gleichungssysteme. Das sind also mehrere Gleichungen, die zusammengehören. Und jetzt ganz wichtig, das haben wir so in der Schule gelernt. Bei Gleichungssystemen mit mehr Unbekannten, x, y, z, als Gleichungen, da findet man keine Lösung. Die kann man nicht lösen. Nur wenn es gleich viele Unbekannte, gleich viele Gleichungen gibt. Aber wir haben natürlich auch einen Trick gelernt, wie man die trotzdem knacken kann. Man muss für gewisse Unbekannte einfach eine Annahme einsetzen. Und dann kann man sie lösen. Und genau das wird hier gemacht. Und da haben wir das gleiche Problem wie mit Sanduhren. Stellen wir uns vor, wir kommen da die Tür rein, einen Raum. Auf dem Tisch in der Mitte steht eine Sanduhr, die am Laufen ist. Ein Schlauer kann sagen, ich kann genau erklären, wann jemand diese Sanduhr gestellt hat.
Wie machst du das?
Ja. Wenn man allen Sand oben hat und wir wissen, wie schnell es geht, dass eine bestimmte Menge von Sand runterkommt, kann ich messen, wann die Sanduhr aufgestellt wurde. Aber das geht natürlich nur, wenn man annimmt, dass am Anfang alles oben war. Aber wir wissen ja nicht, ob diese Frau, die die Sanduhr gestellt hatte, ob sie vielleicht gerade schon so begonnen hat und nicht so. Alles oben, nichts unten, sondern etwas oben und schon einiges unten. Und das ist bei diesen radioaktiven Methoden, wo man die radioaktiven Atome misst und ihr Zerfallprodukt, das ist genau das. Man geht einfach davon aus, am Anfang alles oben und nichts unten. Und noch weitere Annahmen dazu. Man geht auch davon aus, Steine sind geschlossene Systeme. So wie Sanduhren, nicht wahr? Da muss man ja keine Angst haben, dass jemand etwas Sand in der Zwischenzeit weggenommen hat und ein anderer noch mehr Sand wieder hinzugefügt hat. Dann wird's schwierig, ja? Aber von den Gesteinen wissen wir, und das können Sie jedem Vertreter dieser Methoden fragen, Gesteine sind eigentlich offene Systeme. Da geschieht Austausch. Aber man geht eben aus, dass da, wo die Ergebnisse mit der Evolutionstheorie übereinstimmen, dass da die Situation ideal war und dass es drum stimmt. Und sobald Sie Ergebnisse haben, die nicht mit der Theorie übereinstimmen, da muss man leider davon ausgehen, schließlich sind ja Gesteine offene Systeme, da gab es Austausch und darum stimmt es nicht. Und in der Praxis sieht das so aus, dass die Daten, die nicht passen, die bleiben in der Schublade und werden nicht normalerweise nicht publiziert. Also wenn Sie eine Doktorarbeit machen möchten, das wäre ein interessantes Thema, gehen Sie mal systematisch nach all diesen Daten, die in den Schubladen liegen. Und dann publizieren Sie das. Das gäbe eine ganz tolle Arbeit. Nicht wahr? Es gibt so viele Doktorarbeiten, die haben überhaupt keinen Sinn, außer für den, der es gemacht hat und für den Doktorvater. Aber das wäre echt eine Arbeit, die macht Sinn. Ja? Gut. Und hier haben wir also ein geschlossenes System, aber eben niemand weiß, wie viel oben war und wie viel unten am Anfang. Und darum diese Probleme. Und darum diese 2,8 Milliarden Jahre anstatt so ein paar Jahrzehnte, wie ich alt bin. Aber jetzt wird das Ganze noch viel schlimmer. Es gibt Dinge im Erdgeschoss, die sind im Widerspruch mit der Evolutionslehre. Ich habe Ihnen gesagt, ich habe wirklich kein Problem zwischen Bibel und Erdgeschoss. Sonst eine Aufforderung, bringen Sie mir Daten, die man im Experiment beliebig oft ermitteln kann, die im Widerspruch sind zur Bibel. Aber bei der Evolutionslehre ist das ein Riesenproblem. Nicht wahr? Wie entstand die Welt? Die meisten Evolutionisten glauben an die Urknalltheorie. Dass vor 13,7 Milliarden Jahren aus dem Nichts plötzlich das ganze Potenzial entstanden sei für Materie und Energie unseres Universums. Ja, sehen Sie, ich habe jetzt ganz vorne begonnen. Die meisten meinen ja Urknall, das sei BUM! Und dann sei das Weltall entstanden. Aber vor dem BUM, sagt die Theorie, gab es nichts. Keinen Raum, keine Zeit, keine Materie, keine Energie. Nichts. Und darum, wenn einer fragt, Herr Professor, was war vor dem Urknall? Dann kann es sein, muss nicht, aber kann es sein, dass der Professor sagt, das hat mir ein Bekannter aus Holland mal gesagt, der hat studiert und hat diese Frage gestellt, seinem Professor, und er hat gesagt, ein Tor kann mehr fragen, als ein Weiser beantworten kann. Ein anderer Professor würde vielleicht sagen, diese Frage ist gar nicht berechtigt. Denn beim Urknall ist ja erst Raum und Zeit entstanden. Und darum kann man gar nicht von vorher sprechen. Denn die Zeit gab es ja nicht vorher. Dann kann man nicht sprechen von vorher. Vorher und nachher ist nur möglich, wenn Zeit da ist. Aber Albert Einstein hat das ja sehr schön gezeigt. Raum und Zeit, das gehört zusammen. Das kann man gar nicht trennen. Und darum, wenn kein Raum da ist, gibt es auch keine Zeit. Und darum kann man nicht sagen von vorher. Aber das war der absolute Anfang. Aus dem Nichts, in einem kleinsten Punkt, entstand das ganze Potenzial für Materie und Energie
des heutigen Weltalls. Und dann hat's nicht explodiert, sondern der Raum hat sich geöffnet.
Ja, und zwar mit Überlichtgeschwindigkeit. Sie wissen, Albert Einstein hat ja gezeigt, es gibt keine Möglichkeit, schneller zu sein als das Licht. Ja, nichts kann sich schneller bewegen als das Licht. Aber der Raum ist ja nicht Materie. Und darum, in der theoretischen Überlegung, kann sich der Raum mit Überlichtgeschwindigkeit öffnen. Ja, und dann wurde dieses Potenzial ausgebreitet. Das war der Urknall. Und dann seien in der Folge seien Sterne, Galaxien entstanden und später die Erde und noch später das erste Leben und dann weiter von der Amöbe bis zu Goethe. Ja. Jetzt haben wir hier ein Riesenproblem, gleich am Anfang. Wenn man Naturwissenschaft studiert, dann wird man in den ersten zwei Semestern besonders geplagt mit den thermodynamischen Hauptsätzen, weil die zu den wichtigsten Grundlagen der Physik, Chemie und überhaupt Naturwissenschaften gehört. Und der erste thermodynamische Hauptsatz, das ist der Energieerhaltungssatz, und der sagt, es gibt nur die Energie im Weltall, die es gibt. Auch in einem begrenzten, geschlossenen System, man kann nur mit dieser Energie rechnen, die da ist. Es entsteht nicht plötzlich aus dem Nichts neue Energie. Und diese Energie, die es gibt, die kann nicht zerstört werden. Darum die Energie bleibt erhalten. Aber dieser Satz sagt, Energie entsteht nicht aus dem Nichts. Und darum kann man diesen komplizierten Satz einem 12-jährigen Jungen oder einem 12-jährigen Mädchen so erklären. Weißt du, der erste thermodynamische Hauptsatz sagt, aus nichts entsteht nichts. Das weiß doch jeder, ja? Aus nichts entsteht nichts. Aber schauen Sie mal, diese Theorie beginnt mit, aus dem Nichts entstand alles. Und zwar einfach so. Ohne Schöpfergott. Und sehen Sie, das können wir nicht glauben. Von der Bibel her. Aus nichts entsteht nichts. Wir können nur verstandesmäßig akzeptieren, dass ein ewiger, unendlicher, allmächtiger Gott das alles ins Dasein gerufen hat. Aber nicht einfach so. Das widerspricht dem Erdgeschoss ganz grundsätzlich. Ja gut, und dann könnte einer sagen, und das tut auch Richard Dawkins so, das ist ja einer der bekanntesten Vertreter der Evolution heute. Richard Dawkins, ein englischer Professor, sagt, die Christen sind ganz töricht. Die glauben, Gott oder ein Gott habe alles erschaffen. Aber dann müsste man ja fragen, und wer hat diesen Gott erschaffen? Und bitte, wer hat diesen Gott erschaffen, der den Gott erschaffen hat, der den Gott geschaffen hat? Ja? Und dann immer weiter zurück. Nun müsste man sagen, Richard Dawkins, was war vor dem Urknall? Ja. Kann man von vorher sprechen? Die Zeit entstand ja erst beim Urknall. Ja? Und die Bibel beginnt damit. Bereshit. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Bereshit ist eine Zeitbezeichnung. Dort begann die Zeit. Mit Raum, der geschaffen wurde. Ja? Und wenn Sie jetzt fragen, was war vor Bereshit? Keine Zeit. Ewigkeit. Ja, und das ist es, was die Bibel sagt. Gott, der Gott der Bibel, ist Raum und Zeit nicht unterworfen. 2. Petrus 3 sagt, bei dem Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Er ist nicht der Zeit unterworfen. Wir würden sagen aber, das ist doch etwas Absolutes. Zeit vergeht. Und man kann doch nicht sagen, 1000 Jahre ist wie ein Tag und ein Tag ist wie 1000 Jahre. Ja, natürlich. Wir als Geschöpfe sind immer nur an einem Ort. Wenn ich in Memmingen bin, bin ich nicht zu Hause. Ja? Wenn ich zu Hause bin, bin ich nicht in Memmingen. Wir sind an Raum und Zeit gebunden. Darum, ich brauche Zeit, um von zu Hause nach Memmingen zu kommen. Aber Gott wird in der Bibel beschrieben als allgegenwärtig. Dem Raum nicht unterworfen, als ewig, der Zeit nicht unterworfen. Und darum weiß er auch alles im Voraus. Und darum konnte er so viele Dinge in der Bibel voraussagen, die haben sich nachweislich erfüllt. Und das findet man nur in der Bibel. Also kann man zeigen, die Frage, wer hat Gott erschaffen, ist völlig unlogisch. Denn vor der Zeit gab es nur die Ewigkeit und Gott ist da. Und dieser unendliche Gott hat das möglich gemacht, was eben sonst unmöglich wäre. Aus nichts entsteht nicht einfach etwas. Und schon gar nicht alles. Und wie entstand dann das Leben vor etwa 3 Milliarden Jahren auf der Erde? Ja, das ist auch so ein Problem. Früher hat man gesprochen von primitiven Lebewesen, ganz am Anfang der Evolution. Primitive Einzeller. So dachte noch Charles Darwin. Aber das war natürlich im 19. Jahrhundert, als man noch nicht recht wusste, was Zellen überhaupt sind. Aber heute ist es bekannt, Zellen sind so kompliziert. Es gibt gar keine primitiven Lebewesen. Es gibt nur überaus komplizierte Lebewesen. Und nun, alle Zellen sind aufgebaut aus riesigen Molekülen, Makromolekülen, DNA, RNA und Proteine. Und nun, schon da beginnt's. Das Massenwirkungsgesetz in der Chemie besagt, in der Natur, in einem Gemisch, können keine Makromoleküle entstehen, wie DNA, RNA oder Proteine. Sobald ein chemischer Prozess in Gang kommt, dann können kurze Ketten entstehen, aber dann gibt es immer kettenabbrechende Reaktionen. Und es ist unmöglich. Makromoleküle können in der Natur so nicht entstehen. Und zwar ist das eine Beobachtung aus dem Erdgeschoss. Man kann das Experiment so oft wiederholen, wie man will. Und das wird ja ständig wiederholt. In Fabriken. Wenn man Nylonvorhänge herstellt. Dann riesige Ketten, nicht wahr? Und jeder Chemiker weiß, das geht nicht einfach so. Da braucht es Input von sehr, sehr viel Intelligenz. Die Abläufe müssen gesteuert und wieder gestoppt und wieder gesteuert werden. In Natur geht das nicht. Unmöglich. Also das Erdgeschoss sagt Nein zur Evolution. Nein zur Entstehung von Leben einfach so. Und es gibt noch viel größere Probleme als das. Aber das reicht schon mal. Bevor wir weitergehen, damit Sie nicht einschlafen, spiele ich einfach so zur Entspannung. Bach hat ja gesagt, Musik muss zur Ehre Gottes sein und zur Rekreation des Gemütes. Also zur Erfrischung des Gemütes. In diesem Sinn spiele ich die Fantasie D-Moll von Mozart, KV 397.